Leiden. Und ich könnte euch jetzt viele Beispiele nennen. Ich will mal einfach von dem ersten Leiter erzählen, von Moses, der erste Leiter vom Volk Gottes, vom Volk Israel. Es ist ja eine spannende Geschichte, wenn man das liest. Der Mose ist dort unterwegs, sieht einen brennenden Dornbusch, der brennt und doch nicht brennt. Er merkt, dass irgendwas ganz Ungewöhnliches. Und plötzlich spricht Gott aus diesem Dornbusch zu ihm und beruft ihn zum Leiter für das Volk Israel. Und das sagt er wörtlich zu ihm: Ich bin gekommen, um die Israeliten aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen, aus Ägypten, und in ein gutes und großes Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, die Hethiter, die Ammoniter, die Perisiter, die Hiviter und die Jebusiter. Von den Völkern müsst ihr nicht genau wissen, was ich sage, dann schon, was das für kriegerische Jungs waren. Das war jetzt der Auftrag für Mose mal kurz gefasst. Das Volk Israel lebte ja damals in Ägypten. Die waren schon 430 Jahre dort, waren damals unter Josef dorthin gekommen, weil es dort viel besser war zu leben, in einer großen Hungersnot. Und sie hatten sich jetzt die 430 Jahre sehr gut eingerichtet in Ägypten, waren ein großes, fast ein Millionenvolk geworden. Und die Ägypter hatten langsam das so ein bisschen satt mit den Hebräern, weil, ja, die wurden immer mehr und sie hatten Angst, dass es langsam Überfremdung gibt. Und da hat man die Arbeitsbedingungen für die Hebräer immer mehr verschlechtert, hat immer mehr Druck aufgesetzt. Und das hat die Israeliten jetzt dazu gebracht, dass sie angefangen haben, zu Gott zu rufen und zu beten: Herr, rette uns, hilf uns. Und die Reaktion ist, dass Gott selber jetzt eingreift und jetzt einen Rettungsplan vorstellt und den Mose beruft. Und es ist bei dieser Berufung jetzt schon mal eines ganz klar. Gott hat nämlich die Vision, dieses Ziel: Ich möchte mein Volk retten. Ich habe einen Plan. Es geht in der Vision immer nicht um etwas, was Menschen sich jetzt mal so ausgedacht haben, sondern in der Vision, auch in der Gemeinde, geht es um etwas, das uns Gott zeigt, sagt: Und das habe ich mir vorgestellt für euch als Kirche. Das möchte ich. Gott hat einen Plan. Er möchte etwas bewegen. Er möchte etwas aufbauen. Darum geht's. Und zweitens fällt auf, er sucht Leiter, die seine Vision aufnehmen und nach der Vision fragen. Das wünscht er sich. Und er wünscht sich auch eine Gemeinde, die danach fragt: Herr, was möchtest du denn, was wir sein sollen, wohin wir gehen sollen? Der Mose war skeptisch, aber schließlich hat er sich geöffnet. Und das Volk war noch skeptischer, aber hat sich schließlich auch geöffnet. Vielleicht bist du jetzt auch noch skeptisch, ist nicht schlimm. Ich lade euch ein, wirklich euch öffnen zu lassen, denn Gott hat eine Sicht für uns hier als Grützpunkt. Und drittens fällt bei der Rufung von Mose auf, dass Gottes Vision immer auch Widerstände hervorrufen. Das ist übrigens bei Mose doch sehr frappierend, wie viel Widerstand es da gegeben hat. Man möchte meinen: Oh klasse, jetzt kommt Gott und er befreit sein Volk und will sie jetzt aus Ägypten rausführen. Und alle klatschen und alle jubeln. Und es war überhaupt nicht so. Denn es fing schon bei Widerständen an, bei Mose selber. Wenn ihr die ganze Geschichte lest im zweiten Mosebuch, der Mose erstmal: Hey Gott, wer bin ich denn, dass du mich berufst? Ich bin ja ein Niemand. Warum soll ich das jetzt machen? Warum soll ich der Führer von dem Volk sein? Und dann sagt er: Oh, was soll ich denn dem Pharao sagen? Der wird mir ja gar nicht glauben. Und das Volk erst, die werden überhaupt nie auf mich hören. Und überhaupt, ich bin ja gar nicht begabt genug, ich kann ja gar nicht gut reden. Und also er hatte x Einwände, die ganze Sache wäre fast schon beim Leiter selber gestorben. Aber schließlich hat Mose sich gewinnen lassen, hat sich seinen Bruder Aaron an die Seite stellen lassen von Gott und wagt es, diese Berufung anzunehmen. Es braucht in der Gemeinde Leiter, die parat sind, sich gebrauchen zu lassen. Das ist oft nicht einfach, sehen wir bei Mose. Und ich will euch sagen, ehrt die Leiter der Gemeinde, die den Kopf hinhalten, die sagen: Und wir wagen es, wir lassen uns berufen. Die haben es wirklich verdient, von euch wirklich unterstützt zu werden, gefördert zu werden, ermutigt zu werden. Die halten den Kopf hin. Wir haben super Leiter. Es gab Widerstände also schon beim Leiter Mose selber, aber auch beim Volk. Wisst ihr, nach 430 Jahren hat man sich gut eingerichtet. Ägypten hatte eine sehr hohe Kultur und das war also alles, trotz manchem Druck, den sie jetzt erlebten, sie hatten so eine Komfortzone eingerichtet. Und ja, dass sie jetzt nach Ägypten gehen, in das verheißene Land gehen sollten, wo Milch und Honig fließt, sicher okay, das klingt erstmal gut. Aber wisst ihr, die ganze Liste von diesen Völkern, die dort im verheißenen Land eben noch wohnen, Kanaaniter, Hiviter und wie die alle hießen, da klingelten beim Volk Israel alle Alarmglocken, das waren alle sehr, sehr, sehr kriegerische Völker. Die wussten ganz genau, wenn wir dorthin gehen, die warten nie einfach drauf, dass wir kommen. Die halten uns nicht die Tür auf, sondern das bedeutet sehr, sehr viel Widerstand, viel Kampf. Ach, wollen wir uns das denn antun? Ja. Wisst ihr, viele Gemeinden sagen sich auch, warum sollen wir uns das jetzt antun, auf den Weg zu machen, irgendwo hin jetzt? Wir haben es doch schön gemütlich, wir haben es uns eingerichtet. Okay, da gibt es manche Sachen, die würde vielleicht Gott sich gern wünschen, aber meine Güte, was für eine Mühe. Wollen wir das denn machen? Sie waren überhaupt nicht begeistert. Und ich will euch sagen, es gibt viele Gemeinden, auch in der Schweiz, die sind überhaupt nicht begeistert davon, wenn wir davon sprechen, dass Gott eine Vision hat von seiner Hille. Dass er mit seiner Gemeinde etwas bewegen will. Dass er eine Vorstellung hat, dass er die Gemeinde verändern will, in Bewegung setzen will, sind manche nicht begeistert, denn wir sind etwas vom Zeitgeist geprägt. Wir haben es doch schön bequem, unsere Komfortzone. Warum soll sich etwas verändern? Ist doch schön. Ich bin gerettet, ich bin Christ, er liebt mich, fantastisch, super. Ja? Hey, liebe Freunde, Jesus hat Pläne mit euch, mit uns. Schließlich gab es auch noch Widerstände beim Pharao, das war praktisch dann die Zielgruppe, den musste ja Mose überzeugen, dass er das Volk Israel ziehen lässt. Und der war ja nicht dumm, der hat sich gesagt, meine Güte, die Israeliten sind so billige Arbeitssklaven, ich bin ja bescheuert, die bauen mir manche Städte auf und Pyramiden, warum soll ich die einfach so ziehen lassen? Hat erst 10 Plagen gebraucht und manche überzeugende Reden von Mose, bis die endlich losgezogen sind. Also ich will euch nur sagen, eine Vision löst noch keine allgemeine Begeisterung aus und nicht sofort eine Bewegung, die alles verändert, sondern es gibt viele Widerstände. Aber sie haben es gewagt. Ich habe mich gefragt, was wäre gewesen, wenn Mose am Anfang schon sofort gesagt hätte, ohne mich. Und wenn das Volk gesagt hätte, auch ohne mich. Das kannst du mit dem anderen Volk machen, aber nicht mit uns. Was wäre, wenn? Habt ihr euch mal diese Gedanken gestellt in den vielen Stellen in der Bibel, wo Gott seine Leiter gesucht hat, berufen hat, wo er mit Menschen ein Ziel erreichen wollte? Wie wäre die Geschichte weitergegangen, hätten sie gesagt, ohne mich? Es gibt ein interessantes Wort in Sprüche 29, das habe ich euch mal rausgeschrieben, der Stefan wird es gerade beamen. Wenn Offenbarung fehlt, verwildert das Volk, sagt der König Salomon. Luther hat es so übersetzt, ohne Vision verwildert das Volk. Wenn wir nicht mehr klar sehen, was Gott von uns denkt und wohin er uns führen will, auch als Gemeinde, dann werden wir einfach so dahin leben, wir werden verwildern. Versteht ihr? Es wird einfach Wildwuchs sein, irgendetwas wird entstehen schon, aber nicht das, was Gott sich gedacht hat. Und ich bin überzeugt, das Volk Israel, hätten sie nicht diese Berufung angenommen und wären sie nicht mit Gott den Weg gegangen, vielleicht wäre Israel völlig untergegangen, einfach unter den Ägyptern. Wir würden halt gar nicht mehr von Israel sprechen. Der Messias wäre nicht aus diesem Volk hervorgegangen und jetzt können wir die Sache weiterführen. Es wäre auf jeden Fall nicht das passiert, was Gott sich gedacht hat. Jetzt ist es so, wir als Gemeindeleitung, es sind ja mehrere Männer in der Gemeindeleitung, wir haben das schon lange auf dem Herzen, wir hatten das Gespür. Nach der Krise vor 5 Jahren haben wir gebetet, Jesus, du hast uns jetzt in der Krise bewahrt, hast uns neu ausgerichtet, aber was genau stellst du dir vor, was für eine Gemeinde sollen wir denn sein? Wir möchten als Leiter noch mehr die Gemeinde so führen, so prägen, wie du dir das vorstellst. Und das war die letzten 5 Jahre unser Gebet. Wir hatten schon mehrmals auf unseren Retretten, machen wir jedes Jahr eine Retrette, haben wir das immer so auf unserer Traktantenliste gehabt. Wir möchten von Gott eine neue Vision erbitten, eine Sicht, wie er seine Gemeinde hier vor Ort sieht. Und dann sind wir immer von den Retretten wieder zurückgefahren, haben den Eindruck gehabt, irgendwo war das nicht klar. Und ja, wir haben da irgendwie keine richtige Offenbarung, sage ich mal, gekriegt. Und dann haben wir auch gesagt, okay, Jesus, wir wollen das ja nicht erzwingen, wenn du Zeit hast, aber wir sind parat und wir bitten dich und wir wünschen uns, dass du uns etwas schenkst. Und dann war das so, dass wir dieses Jahr zu Retret waren, da hatten wir uns in so eine Hütte zurückgezogen, ohne Stromanschluss und ohne alles, das war einfach nur eine verlassene Hütte, in Wetzikon dort in den Bergen. Und da haben wir einfach dort, also in den Hügeln, gell? Aber man sieht die Berge. Und das war für mich jetzt etwas sehr, sehr Berührendes. Wir haben da am Morgen angefangen, Samstagmorgen, haben gesagt, komm, wir machen erstmal stille Zeit, mitten uns ein bei Gott. Und ich hatte den Bibeltext einfach mitgebracht, den hatte ich bei Bibel Discovery bei dem Abend gelesen, hatte mich fasziniert. Da dachte ich, komm, mit dem Text fangen wir jetzt an. Und da haben wir miteinander 1. Thessalonicher 1 gelesen. Und da haben wir etwas erlebt, das habe ich in der Gemeindeleitung so noch nie erlebt. Wir lesen das. Und beim Lesen sagte jeder von uns, das ist es. Das ist ja genau das, was eigentlich auch in Wetting im Kreuzpunkt entstehen sollte. Was für eine Sicht von Gemeinde. Und ich lese euch jetzt mal diesen Text vor. Der Paulus schreibt das an die Thessalonicher. Er sagt, es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken in Thessalonich. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott dient, um auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Auf Jesus Christus, der von den Toten auferweckt ist und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Wir haben diesen Text dann das ganze Wochenende über intensiv gelesen, wiedergelesen, analysiert und wir sind dann zu mehreren Sätzen gekommen, die die Vision jetzt bilden. Und ich habe aus dieser Vision heute einfach mal die ersten zwei Sätze von 8 Sätzen für euch mitgebracht und möchte es euch vorstellen. Seid ihr noch dabei? Noch, hä? Doch, ich habe einen Eindruck, seid noch da. Das ist sehr schön. Guck mal, wir haben den ersten Satz so formuliert. Wir sehen eine Kirche, die Gottes Herrlichkeit in die Region, Nation und die Welt trägt. Eine Kirche mit Ausstrahlung. Eine Kirche mit Ausstrahlung. Eine Kirche mit Ausstrahlung. Zunächst mal lesen wir hier die Herrlichkeit Gottes. Es geht darum nicht, dass wir uns als Kreuzpunkt in die Welt tragen und sagen, hey, ihr lieben Freunde, überall Baden-Württemberg, guck mal, was wir für eine fantastische Kirche sind, gell? Wir sind innovativ, haben schöne Räume, komplett super Kinderprogramm. Wir sind also wirklich die Vorzeigegemeinde, guckt uns an, hä? Gell? Können die anderen Gemeinden auch mal angucken, aber hier, wir, ne? Also, das auf keinen Fall. Ihr wisst, mein Herz schlägt für Allianz. Ich achte alle die Freunde in den anderen Kirchen und Gemeinden, die machen die fantastische Arbeit. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht, sich uns irgendwie groß zu machen, uns einen Namen zu machen, sondern es geht darum, dass wir von der Herrlichkeit Gottes weiter erzählen, weitertragen. Das sollen die Menschen sehen. Die sollen Jesus sehen, das, was er getan hat, was er unter euch getan hat. Das soll verbreitet werden. Das soll Gesprächsstoff werden. In Thessalonich spüren wir das. Da ist eine Gemeinde, die hat sich für Christus gewinnen lassen und das hat sie verändert und es hat ihre Stadt verändert und es hat die Region verändert. Das blieb einfach nicht verborgen. Wenn man das mal noch liest, die Geschichte in Apostelgeschichte 17 steht das, wie Paulus dort nach Thessalonich gewandert ist und hat den Thessalonichern das Evangelium gebracht. Da merkt man auch, das war mit sehr, sehr viel Widerstand. Aber Paulus hatte die Vision, er sagt, ich möchte das ganze Römische Reich bis nach Spanien bereisen. Ich will das Evangelium den Heiden und den Juden bringen. Das war seine Berufung und davon hat er sich nicht abbringen lassen unter viel, viel Widerstand oft. Und Thessalonicher war so ein oft, da waren die Türen sehr verschlossen. Er hatte sehr viel Widerstand. die Juden in der Synagoge, die es dort gab, die hat er zuerst versucht zu gewinnen für den Messias und die haben komplett die Tür zugemacht. Hey, die haben sofort alle Leute nervös gemacht, gesagt, auf den dürft ihr auf keinen Fall hören. Und Paulus hat trotzdem den Heiden dann das Evangelium erzählt, soweit er Zugang hatte. Und es haben sich etliche bekehrt und sind Christen geworden. Und als Paulus dann weiterzog in die nächste Stadt, da sind die Juden aus Thessalonik vorausgeeilt und haben schon schlechte Stimmung gemacht gegen Paulus, dass ja das Evangelium dort nicht kommen sollte. Also man spürt das Klima. Aber die, die es angenommen haben, die haben so eine Veränderung erlebt, die haben das nicht für sich behalten. Das hat ausgestrahlt. Mensch, was kann geschehen, wenn Christus in dein Leben hineinkommt? Hier werden einige Sachen genannt. Ich wollte noch sagen, in Thessalonicher Brief steht hier Vers 8, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte, sagt Paulus. Und was hat man denn gehört? Was hat denn Christus getan? Da sagt Paulus, einmal hört man, ihr seid ein Vorbild für alle Gläubigen in der Umgebung, weil man das sehen kann an euren Taten, an eurer Haltung, was für eine Fröhlichkeit, was für eine Gelöstheit in euer Leben hineingekommen ist. Man spürt, da hat Christus euch befreit und er hat euch seine Liebe gegeben. Und das spürt man, da hat sich das Klima so komplett geändert. Da ist so eine komplette Erneuerung eures Lebens geschehen und ihr macht euren Glauben alle Ehre, ihr lebt den so standhaft, so mutig, trotz aller Widerstände. Und das hat so einen gewaltigen Eindruck gemacht, dass alle Gemeinden und alle Menschen ringsherum etwas davon erfahren. Und zweitens, man erzählt davon, was Jesus unter ihnen getan hat. Sie haben sich von den Götzen der Heiden abgewandt, haben das alles verfeuert, verheizt, die Holzskulpturen, denen sie geopfert haben und was es da alles gab, die Zauberbücher, alles kaputt gemacht, verheizt und haben sich Christus, dem lebendigen Gott, geöffnet, haben ihn eingelassen in ihr Leben. Es war einfach ganz klar, das, was jetzt geschieht, was man bei diesen Menschen erlebt, das hat Christus gemacht, nicht die Götzen. Und was man noch weiter erzählt ist, diese Leute behalten das nicht für sich, was sie mit Jesus erleben, sondern sie tragen das Evangelium von Thessalonich aus in die ganze Umgebung. Das muss man sich so vorstellen, dass die waren natürlich Geschäftsleute, die waren berufstätig, haben Handel getrieben, die waren unterwegs. Und wenn die irgendwo unterwegs waren, haben die gesagt, hey, hast du schon erzählt, hast du schon gehört, wir haben Jesus Christus kennengelernt, muss ich dir jetzt mal erzählen. Und haben die denn erzählt, wie sie Jesus erlebt haben, wie sie frei geworden sind von Süchten, wie sie plötzlich Liebe haben in sich, wie sie vergeben können und all die. Sie haben einfach erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben und was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und das hat die dermaßen fasziniert, sie haben es überall weitererzählt. Und da haben die anderen gesagt, das muss ich jetzt auch hören, was erzähl mehr. Und dann sind sie auch Christen geworden. Sie haben es nicht für sich behalten, das Evangelium überall verbreitet. Wir haben auch als Gemeinde hier im Kreuzpunkt die Berufung auszustrahlen. Da muss ich uns heute wieder mal dran erinnern. Wir haben die Berufung auszustrahlen. Da gibt es mehrere Sachen, wo Jesus ganz klar gesagt hat. Das erste ist in der Vision von Jesus, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, macht zu Jüngern alle Völker. Das ist sowas von glasklar. Geht hin, geht und erzählt. Er macht das eigentlich zum Auftrag für uns alle, dass Kirche kein Selbstzweck ist, sondern das muss raus, es muss Ausstrahlung haben. Es muss relevant sein für deinen Nachbarn, für deine Familie, für den Ort. Es muss einen Sinn haben, dass es uns als Kreuzpunkt gibt. Und wisst ihr, das ist für mich die einzige Antwort, dass wir als Kreuzpunkt jetzt hier so eine zentrale Lage haben, an der Landstraße, wo alle Leute vorbeifahren. Es hat den Sinn, dass Jesus will, dass man uns sieht, dass man mal reinkommt, dass man hier Christus kennenlernt zum Beispiel. Dass wir dürfen nicht verborgen sein. Jesus hat es in der Bergpredigt so gesagt, ihr seid das Salz dieser Erde, ihr seid das Licht dieser Welt. Er sagt, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben, sondern die sieht man weithin, so seid ihr als Gemeinde etwas, das soll weithin sichtbar sein. Er sagt, ein Licht stellt man nicht unter einen Eimer und verbirgt es, sondern ihr habt das Licht dieser Welt, stellt es auf ein Leuchter, es soll allen leuchten. Die Menschen sollen die Herrlichkeit von Jesus sehen, sie sollen Jesus preisen und danken dafür. Das ist unsere. Und wisst ihr, manchmal denke ich, die Gefahr von Gemeinde ist immer, dass wir so eine Insiderkultur pflegen, dass man sagt, ach, wir haben es ja so schön unter uns, gell? So, wir sind ja alle gerettet und jetzt haben wir ein schönes Gebäude und jetzt sitzen wir hier schön und jetzt singen wir Jesus unsere Lieder und dann gehen wir nach Hause und dann ist alles in Butter. Hey, Jesus hat eben eine andere Vision, Ausstrahlung, durch dich überall. Ich habe euch dieses Bild mitgebracht, Er sieht uns als Gemeinde wie ein Leuchtturm, wie ein Leuchtturm, der weithin leuchtet in die Dunkelheit. Christus, das Licht der Welt, ist in dein Leben gekommen, zu uns als Gemeinde gekommen. Es soll weithin strahlen über uns. Die Menschen sollen etwas davon haben, dass Christus hier lebt und in uns wohnt. Wir sind oft so wie dieser Scheinwerfer, habe ich ein Bild mitgebracht. Ja, wir haben zwar das Licht, aber machen wir einen Deckel davor. Ne? Also jetzt habt ihr es ja noch offen, gell? Jetzt sagen wir alle, hallo, wir sind Christen, schön, dass Jesus da ist. Und wenn wir dann wieder rausgehen, machen wir schnell den Deckel zu, hä? Da behalten wir es für uns. Und Jesus sagt, hey, man stellt einfach keinen Eimer aufs Licht, sondern das muss offen sein, der Leuchtturm muss strahlen, das muss einfach überall zu sehen sein. Was für einen fantastischen Gott haben wir? Lasst uns davon erzählen. Wir wollen das Licht von Jesus reflektieren wie ein Spiegel. Spiegel spiegelt er einfach das wider, was er empfängt. Gott sieht uns wie ein Spiegel. Er gibt uns sein Licht. Wir spiegeln das einfach weiter an andere Menschen. Ich habe einen Gott, der mir die Schuld vergibt und immer wieder neu mit mir beginnt. Ich habe einen Gott, der mir Hoffnung gibt, wenn mir mal die Hoffnung fehlt, mir ganz neu seine Liebe schenkt, wenn ich lieblos bin, der mir Freude schenkt, Tapferkeit schenkt, Mut schenkt, Freude schenkt. Ich habe einen Gott, der Beziehung heilt, der Ehen wieder in Ordnung bringt. Ich habe einen Gott, der mich selber heilt, befreit. Das habe ich und das habe ich erlebt und hey, ich will das doch nicht für mich behalten. Wir haben das jetzt vielleicht ein bisschen großspurig formuliert. Denkst du, wir sollen die Herrlichkeit in den Ort, in die Region, in die ganze Welt ausstrahlen? Sagt Thomas, habt ihr ein bisschen sehr hoch formuliert. Ganze Welt, Region, okay, ganze Welt. Hey, aber es geht in die ganze Welt. Ihr habt das vielleicht noch gar nicht mitgekriegt. Der Gideon Schaber und der Johannes Loos, die haben sich jetzt auf den Weg gemacht. Die wollen nach Guatemala reisen. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ist, glaube ich, ganz frisch gerade mit dem Handy versendet worden. Die hängen jetzt gerade auf dem Flughafen in Frankfurt fest, weil sie das Visum von der Zwischenstation in den USA wohl nicht beantragt haben und nie rechtzeitig gekriegt haben. Aber sie sind fest entschlossen, sie wollen nach Guatemala gehen, wollen dort in einer Mission, die es schon gibt, mitarbeiten, mithelfen. Hey, die jungen Männer sind voll motiviert und sagen, wir möchten etwas weitergeben von das, was wir gefunden haben bei Jesus. Das ist fantastisch. Hey, guck mal auf unsere jungen Leute, die haben so eine Leidenschaft für Jesus. Für die ist das so glasklar, wir wollen es nicht für uns behalten. Genauso könnte ich jetzt von den Missionaren, wir haben ja 5 Missionare, vor allen Dingen in Afrika und USA, die aktiv sind, die haben genau das gleiche Anliegen, sagen, hey, wir wollen gern, dass das, was wir bekommen haben in unserer Gemeinde, da haben wir Jesus gefunden, damit wollen wir jetzt den Menschen in anderen Völkern, anderen Ländern auch dienen und sie machen das. Oder privat auch Tamara und David Reis, die sind auch vor einem Monat ausgereist nach Äthiopien. Sie hatten den Eindruck, ja, David kommt ja aus Äthiopien ursprünglich, sie hatten den Eindruck, Gott will uns dort haben. Und jetzt sind sie einfach mal hingereist und wollen dort auf irgendeine Weise sich von Gott gebrauchen lassen. Ich kenne ja die beiden, ich habe erst gedacht, die spinnen. Aber weil ich sie doch besser kenne, weiß ich, die haben ein tiefes Anliegen für Jesus. Sie wollen einfach das Licht, was Gott in ihnen angezündet hat, weitertragen. Und ich dachte, wir können an der Stelle jetzt gerade für den Gideon, für den Johannes beten, auch für David und Tamara und für unsere Missionare. Gerade jetzt habe ich es erwähnt und das machen wir jetzt gerade mal. Ja, Jesus, jetzt bitten wir dich gerade für einen Gideon und für einen Johannes und wir bitten dich, dass sie jetzt noch irgendwie eine Möglichkeit erhalten von dir, dass sie weiterreisen können nach Guatemala und bitten dich, dass sie dort wirklich ein Segen sein können für die Menschen dort, dass sie dein Licht weitertragen können. Wir bitten dich, dass du sie ausrüstest und dass du ihren Mut auch wirklich belohnst, Jesus. Und auch David und Tamara, Herr, und Lenny, dass du sie segnest und ihren Platz ihnen zeigst und ihnen das Licht schenkst, dass sie es weitergeben können, dort in Äthiopien, den Menschen. Wir bitten dich auch für alle unsere Missionare in Afrika, in USA, Herr, dass du sie auch wieder ganz neu stärkst, ermutigst für den Dienst, wo sie dran sind. Und wir danken dir schon jetzt dafür, Herr. Amen. Ja, wir können auch für uns selber beten. Seht, es gibt so viele Möglichkeiten. wenn wir sagen, wir machen den Unterschied in der Region, wir können Gottes Herrlichkeit ausstrahlen, haben wir ja schon ganz viele Sachen, wo Gott uns gezeigt hat. Da gibt's den Deutschkurs, da fängt jetzt das Tischlein Deck dich an, da machen wir Alpha-Life-Kurse, wo ihr ja schon kräftig einladet dazu und dass wir dann wirklich einen vollen Kurs haben. Es gibt so vieles, was unter euch ganz privat läuft, wo ihr euch engagiert für Nachbarn, für Freunde, und ich will euch sagen, das ist fantastisch, dass ihr das macht. Gottes Liebe muss raus zu den Menschen, das Licht muss raus. Wir sehen eine Kirche, die Gottes Herrlichkeit in die Region, in die Nation, in die Welt trägt, eine Kirche mit Ausstrahlung. Ich möchte weitermachen mit dem zweiten Satz. Wir sehen eine Kirche, die von Gott geliebt ist und mit Liebe für andere sorgt. Bei den Thessalonichern hat das Paulus so geschrieben, Verse 3 und 4, wir erinnern uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Philipp hat früher bei Mails manchmal geschrieben, drunter, there is love, hier ist Liebe. Das ist genau die Vision von Jesus für uns, für seine Gemeinde, das ist ein Ort, und wenn du dahin gehst, spürst du, da ist Liebe. Müssen wir uns vielleicht noch ein Stück weit an die Nase nehmen, weil manchmal merke ich, unter uns ist manchmal sowas wie Druck auch zu spüren, oh, jetzt müssen wir ein Programm machen, jetzt muss ich dieses, jenes, manchmal gibt es auch Erwartungshaltung. Vielleicht müssen wir da Buße tun und umkehren. Das, was man in der Gemeinde spüren muss und was bei jedem von uns zu spüren sein muss, ist, da ist Liebe. Da wohnt die Liebe. Man fiel vor uns gerade noch ein uraltes Lied ein. Ich bin ja Zinzendorf-Fan. Da kommt aus meiner Heimat so ein Graf, der den Glauben verbreitet hat. Und der hat ein Lied gedichtet, das hat man früher hier auch gesungen. Da hat er gesungen, und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt. O, so fleht um die Wette, bis sie Christus wieder stählt. Altdeutsch, ne? Aber das ist der Hammer. Er sagt, hey, wenn die Liebe erkaltet unter uns, wenn nicht mehr Liebe das Motiv ist, wenn plötzlich Pflicht kommt, wenn plötzlich Checklisten kommen und nur das noch wichtig ist, dann geht auf die Knie, dann fleht den Gott der Liebe, dass er euch neu beseelt mit seiner Liebe. Das ist das meine Vision für die Gemeinde. Da ist Liebe. Und aus dieser Liebe heraus, da haben die Thessalonicher ganz viele Dinge plötzlich gemacht, aber es war aus der Liebe heraus. Das war kein frommer sozialer Aktivismus, so wie man den ja schnell heute spürt, oh, jetzt müssen wir uns sozial engagieren, ja? Ist ja schick, jetzt machen wir sozial etwas für die, denen es schlecht geht in der Region. Es sind doch keine Aktivitäten gewesen, einfach um sich irgendwie einen Namen zu machen, dass man dann sagt, oh, guck mal, die im Kreuzpunkt, die engagieren sich für die, denen es schlechter geht. Das ist eine tolle Gemeinde, ne? Sie haben es auch nie deshalb gemacht, um sich selber besser zu fühlen. Ich sage euch, ganz viele gute Sachen werden in der Welt gemacht und Menschen tun eigentlich sich damit etwas Gutes, damit sie sich besser fühlen, damit sie sagen können, oh, ich habe mich engagiert und jetzt ist vielleicht Gott mit mir zufrieden und jetzt finden mich die Menschen toll. Vieles tun wir doch, um uns selber zu beweisen vor anderen Menschen. Viel soziales Engagement kommt aus dieser Motivation heraus. Aber die Vision von Jesus ist, dass wir uns liebevoll um andere Menschen kümmern, eben weil wir geliebt sind und aus der Liebe heraus. Die Liebe macht's möglich. Und ich möchte euch das nochmal ein Stück entfalten, weil ich denke, da liegt jetzt noch sehr viel für uns drin an Botschaft für uns. Das hat vielleicht auch etwas zu tun, eben mit unserer Gesellschaft, weil wir doch überall im Geschäft und so weiter auf Leistung getrimmt sind, auf Checklisten getrimmt sind und wir es fast ein bisschen verlernt haben, dass es einfach im christlichen Glauben nur darum geht, die Liebe von Jesus anzunehmen und sich darüber zu freuen. Und alles andere kommt von selbst. In der Kürze, das Evangelium. Es geht einfach nur darum, sich als Kind Gottes zu verstehen, Gottes Liebe anzunehmen und alles andere entkommt aus dem heraus. Paulus sagt es hier, jetzt habe ich meine Seite verblättert, er sagt, ihr seid von Gott geliebt, er hat euch erwählt. Da erinnert er euch, die Thessalonicher nochmal, sagt, das ist ja der Grund, warum ihr euch so liebevoll engagiert, weil ihr wisst, ihr seid von Gott geliebt, er hat euch erwählt. Und da merkt man, als ich das gelesen habe in Thessalonicher, da haben die alle gesagt, ja, Amen, fantastisch, so ist das nämlich. Gott, wir sind von Gott geliebt. Wir haben das überhaupt nicht verdient. An sich sind wir die Katastrophe. Wir können es ja selber nicht verstehen, warum er mich liebt. Aber Gott liebt mich. Er liebt uns. Er hat uns erwählt. Das ist so fantastisch. Das ist ein Vorrecht. Mich hat er erwählt. Da merkt man, das so wie ein Staunen ist da durch die Menge gegangen. Und ich wünschte mir wieder, dass wir Kirche werden, wenn wir sagen, Gott hat mich erwählt. Gott liebt mich, dass wir genau dieses Staunen wieder und dieses Lächeln auf dem Gesicht haben, weil wir wissen, das stimmt. Vielleicht ist das Erste, was wir jetzt wieder neu lernen müssen, alle die Liebeserklärung, die Gott uns in seinem Wort macht, persönlich zu nehmen. Wollen wir das mal üben? Das ist eine gute Übung für euch, für die stille Zeit. Wenn du zum Beispiel Malachi 1, Vers 2 liest. Ihr wisst ja alle, was da drin steht, gell? Möchtest du es mal? Da sagt Gott, ich habe dich lieb, spricht der Herr. Ich habe dich lieb, spricht der Herr. Setz doch einfach mal deinen Namen ein. Ich habe das für mich nochmal probiert. Ich habe dich, Thomas, lieb, spricht der Herr. Das müssen wir verinnerlichen. Ich habe dich, Samuel, lieb, spricht der Herr. Ich habe dich, Rebecca, lieb, spricht der Herr. Das müssen wir wieder lernen, dass das ja für mich gilt. Er macht mir eine Liebeserklärung. Ich habe dich lieb, spricht der Herr. Oder Johannes 3, Vers 16. Das kennt ihr jetzt alle, gell? Oder? So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und da können wir einfach sagen, so sehr hat Gott mich, Thomas, geliebt, dass er für mich seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat. Stefan, die Folie kannst du nochmal wegmachen. Kommt dann später. So sehr hat Gott dich, Rebecca, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geliebt hat. Versteht ihr? Wir müssen lernen, das wieder mal uns persönlich sagen zu lassen, es gilt für mich. Es gilt für mich. Deswegen ist er gekommen. Er macht dir eine Liebeserklärung. Wir müssen solche Sachen unbedingt wieder persönlich nehmen. Jetzt kommt die Folie, Stefan, jetzt kommt es. 1. Johannes 4. Das Johannesevangelium und auch die Briefe vom Johannes, glaube ich, die sind in der Bibel, damit wir das mehr noch üben können. Da sagt er, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Das ist das Geheimnis. Johannes, ein Jünger, der besonders in der Liebe ganz stark war. In der Liebe zu Jesus. Er war von der Liebe beseelt. Und er sagt es, wir haben die Liebe erkannt. Wir haben erkannt, dass er uns liebt und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Das heißt es nämlich. Wir vertrauen jetzt nicht mehr auf irgendwelche fremde Stimmen, dass jemand sagt, du bist wertlos. Und wir lassen uns auch nicht mehr bestimmen von der Kritik der Menschen oder was auch immer uns manchmal bestimmt und treibt. Sondern wir lassen uns bestimmen von der Liebe von Christus, der geben wir unser ganzes Vertrauen. Und deswegen lesen wir solche Liebeserklärungen persönlich und sagen, das gilt mir. Und das glaube ich, dem schenke ich Vertrauen und von dem lasse ich mich jetzt bestimmen. Er schreibt weiter, Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, dann hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wenn wir der Liebe glauben von Gott, unser ganzes Vertrauen auf diese Liebe setzen, dann wird sie uns bestimmen. Dann wird diese Liebe unser ganzes Wesen auch verändern. Und ich sage, das merkt man. Wenn du dich nicht geliebt weißt, dann bist du viel empfindlicher, denn du möchtest ja immer, dass andere Menschen dich lieben. Du möchtest, dass andere Menschen dir Anerkennung entgegenbringen. Du bist schnell verletzt, schnell neidisch, schnell eifersüchtig. Du bist sehr anfällig für all diese negativen Sachen. Ganz anders, wenn du geliebt bist, bist du stark. Wenn du mal ein Liebespaar siehst, die so richtig verknallt sind, was kann diesem Liebespaar etwas anhaben? Die sind so stark. Sie wissen sich geliebt. Da kann jeder sagen, ihr seid doof, das juckt die gar nicht. Die Liebe macht stark und macht dich fähig zu vielen, vielen Dingen. Die Liebe vermag alles, sagt die Bibel. Und das war eben die tiefe Motivation für die Leute dort in Thessalonich. Aus Liebe heraus haben sie es getan. Ich wollte euch noch vom Johannes in der anderen Stelle noch sagen, da schreibt er in Johannes 4, Vers 7, das ist die nächste Folie. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Jetzt, ich bin ja Fan von der neuen Genfer Übersetzung, NGÜ, aber auch die bringt mir alles so wortwörtlich, wie es eigentlich in der ursprünglichen Brieffassung steht. Da steht nämlich das Wort Agapetoi. Agape kennt ihr, gell? Liebe, die von Gott kommt. Und Agapetoi ist eigentlich, ihr seid Geliebte von Gott, heißt das wörtlich. Also eigentlich müsste man wörtlich schreiben, Geliebte, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott und so weiter. Dieser Ausdruck verrät mir schon etwas, wie die Christen sich damals definiert haben, wie sie ihre Identität gefunden haben, gesagt, wir sind Geliebte von Gott. Punkt. Das macht uns aus. Wir sind Geliebte von Gott. Wir definieren uns nicht über unser Versagen oder über unsere Leistung oder ob wir gut sind, ob die Leute klatschen oder was auch immer. Wir definieren uns darüber, dass wir von Gott geliebt sind. Ich bin ein Geliebter von Gott. Fantastisch. Das war ihre DNA, ihre Identität. Ich habe euch noch einen Comic mitgebracht. Das ist zwar ein altes Comic, ich habe kein besseres gefunden, aber das fand ich, drückt es doch aus. Die in Thessalonik haben Liebe weitergegeben, haben sich liebevoll und aufopferungsvoll um ihre Nachbarn und so weiter gekümmert. Aber das war für sie gar keine Leistung oder gar kein großer Akt. Das kam so aus ihnen heraus. Sie waren so voll von Liebe, wie so ein römischer Brunnen, der einfach überfließt. Und da kriegen alle was davon ab. Und waren so Licht und Salz in ihrer Zeit, in ihrer Umgebung, in ihrer Welt. Ich habe mir noch die Frage gestellt, wie sieht mich eigentlich mein Nachbar? Wie sieht dich dein Nachbar und auch deine Familie? Wie nehmen die uns eigentlich wahr? Sehen die in uns schon Menschen, die so voller Liebe sind, dass sie gar nicht anders können, als die Liebe weiterzugeben? Sagt der Thomas, der nimmt sich immer Zeit, wenn er uns mal trifft, bleibt am Gartenzaun stehen, macht einen kurzen Schwatz, interessiert sich, wie es mir geht und so. Hat immer irgendwie ein liebes Wort, eine Ermutigung. Da merkt man, der Mann ist irgendwo mit sich zufrieden und fühlt sich geliebt und ist irgendwo so positiv. Wie sehen das deine Kinder? Ah, der Papa, die Mama haben so eine Liebe, die geben sie mir weiter. Das spüre ich überall. Wie spüren das deine Arbeitskollegen? Sagen, hey, das ist ein super Mitarbeiter. Merkt man einfach, wenn der da ist, ist es einfach so ganz anders. Bringt so ein gutes Klima rein. Gibt sein Bestes, aber macht das mit einer Fröhlichkeit. Ist gut fürs ganze Teamklima. Ich wollte noch ein paar Sätze sagen, die lasse ich jetzt einfach weg, weil ich denke, genau das ist es. Lasst es uns neu lernen, dass wir von Gott Geliebte sind. Punkt. Alles andere kommt. Ich möchte euch jetzt nicht aufrufen, euch noch da zu engagieren, da noch was Gutes zu machen, da noch was. Zuerst wollen wir es lernen, dass Gott uns liebt. Und deswegen wollen wir jetzt das Abendmahl auch ganz bewusst so feiern. Wir wollen es nicht einfach als einen Teil von dem Gottesdienst, der einmal im Monat eben kommt, jetzt noch das Abendmahl feiern und dann nehmen wir Brot und den Saft und dann denken wir an Jesus, sondern Abendmahl heißt ja, Gott erklärt uns auf sehr eindrückliche Weise, dass er uns lieb hat. Auf sehr eindrückliche Art und Weise mit Brot und Wein kommt Jesus zu uns hier in diesen Gottesdienst, um uns zu sagen, seht ihr, ich möchte euch das vorführen, ihr sollt es sehen, ihr sollt es schmecken, ihr sollt es in der Gemeinschaft miteinander feiern, dass ich so eine Liebe für euch habe, die sich aufopfert. Ich gebe mein Leben für euch hin, für eure Schuld, für euer Versagen. Und möchte euch dafür sagen, dass ihr geliebt seid. Um alles in der Welt glaubt das, dass ihr geliebt seid. Und nehmt diese Liebe an. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich Gottes, meines Vaters, mit euch trinken werde. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Wir wollen jetzt einfach einige Augenblicke stillhalten im stillen Gebet vor Jesus. Es gibt vielleicht Sachen, wo ihr sagt, das ist diese Woche einfach schlecht gelaufen, das ist Schuld, das drückt mich nieder, das hat mich unrein gemacht. Und Jesus, jetzt komme ich zu dir und ich bitte dich herzlich um Vergebung. Lasst uns doch jetzt einfach die Schuld, die uns bewusst wird, vor Jesus abladen. Ich möchte euch allen jetzt zusprechen, die ihr Schuld offengelegt habt vor Jesus und bekannt habt. Ich möchte euch im Namen von Jesus zusprechen, dass Christus eure Schuld am Kreuz gebüßt hat. Euch ist vergeben. Und Jesus, ich bitte jetzt für jeden von uns, der in irgendeiner Versuchung drin ist, in einer Gefahr drin ist, Herr, und der um Hilfe bittet, um Rettung bittet, dass du ihn jetzt herausholst und rettest und ihm die Kraft gibst, zu widerstehen und zu überwinden und neu zu beginnen. Herr, wir können nichts tun ohne deine Kraft, ohne deinen Heiligen Geist. Ich bitte, dass du diejenigen, die jetzt gebetet haben für das, wirklich das Gebet erhörst, dass sie neu beginnen können. Und ich danke dir von Herzen dafür, Jesus, dass du uns jetzt so nahe kommst in diesem Abendmahl. Und du siehst unsere Sehnsucht, wir wünschen uns so sehr, dass wir uns als Geliebte von dir verstehen und definieren können. Zieh du ganz neu mit deinem Geist jetzt in unser Leben, in unser Herz ein. Gib, dass wir deiner Liebe jetzt einfach glauben können und vertrauen können, während wir das Abendmahl feiern. Danke dafür, Herr. Amen. So, jetzt wollen wir uns einfach von Jesus beschenken lassen und sind gespannt, was er uns geben wird, wie er uns füllen wird. Und wir feiern das Abendmahl so, dass wir an den Seiten beginnen. Da kommt ihr einfach an der einen Seite raus, nehmt euch und setzt euch wieder hin, so in Rundlauf. Und wenn ihr an den Seiten fertig seid, feiern wir in der Mitte das Abendmahl. Habt gesehen, sind jetzt auch Kinder da. Bei den Kindern ist es so, ihr könnt Abendmahl mitfeiern, wenn eure Eltern mit euch über das gesprochen haben. Redet mal mit den Eltern. Und wenn ihr wisst, um was es geht beim Abendmahl und wenn ihr Jesus lieb habt, seid ihr auch mit eingeladen. Aber das sollten eure Eltern eigentlich entscheiden. So, jetzt seid ihr alle herzlich eingeladen. Lasst uns während des Abendmahls aufstehen, Jesus anbeten, ihm danken und so mit dieser empfangenen Haltung Jesus empfangen.